Gnade werde euch vermehrt. Gnade werde euch vermehrt. Und Friede. In Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Das ist ein wunderbarer Vers. Der Apostel Petrus wünscht sich das und wünscht uns das, die wir diesen Brief lesen. Gnade werde euch vermehrt und Friede. Gnade ist ja, wenn Gott uns was schenkt. Und Friede ist Wohlergehen. Shalom, sagen die Hebräer. Oder? Shalom. Shalom heißt, dass es uns gut geht. Und das wünscht er uns im Glauben, im Geistlichen, dass es uns gut geht. Und Gnade, das ist, wenn Gott uns was schenkt. Und das wünscht er, dass es vermehrt werde. Ja, was ist Gnade? Wir erfahren die Gnade durch Vergebung, wenn wir zum Herrn kommen. Und wir erfahren die Gnade als Kraft jeden Tag. Wir erfahren die Gnade als Ausrüstung, als Hilfe. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft ist in den Schwachen, kommt in den Schwachen zur Vollendung, sagt der Apostel Paulus. Ja, also, Gnade werde euch vermehrt. Ich soll am Anfang was sagen über meine Person. Mein Name heißt Thomas Jettel und ich bin in der Schweiz wohnhaft. Meine Frau ist eine Schweizerin, aber ich klinge gar nicht schweizerisch, oder? Ich bin ein Österreicher. Und ich habe meine Frau kennengelernt in Österreich. Die war in der Gemeindearbeit als Kindermissionarin, oder wie man das so sagt, als Kinderarbeiterin war sie tätig. Und ich habe sie kennengelernt, schon recht jung, aber erst 10 Jahre später geheiratet. Also wir haben recht spät geheiratet. Ja, wir haben 4 Kinder, 2 aus Rumänien, einen aus der Schweiz und eine aus Österreich. Wir sind also seit 16 Jahren, wohnen wir in der Nähe von Winterthur. Und dort wohne ich bis jetzt, aber ich bin unterwegs für den Herrn, also seit vielen Jahren arbeite ich zusammen mit einem Bruder, Herbert Janssen. Wir haben zusammen auch ein bisschen arbeiten dürfen an der Herausgabe des Neuen Testaments in eine neue Übersetzung. Die habe ich hier mit, wer sich interessiert, kann gerne mal reinblicken. Das ist eine Übersetzung, die der Bruder Herbert Janssen, ich weiß nicht, hier ist er wahrscheinlich nicht bekannt, der Name Herbert Janssen. Das ist ein Professor gewesen in der Schweiz an der FETA, Freie Evangelisch-Theologische Akademie. Und dort hat er gelehrt und dort habe ich ihn kennengelernt. Ich habe dort studiert, 3 Jahre lang. Und später habe ich ihn dann wieder getroffen, 14 Jahre später. Und dann hat sich der Herr das so geschenkt, dass eine Zusammenarbeit entstanden ist. Und dieser Bruder hat schon viele Jahre, über 50 Jahre, das Wort Gottes gelehrt und er hat immer aus dem Griechischen direkt übersetzt und hat sich viele Notizen gemacht. Und Geschwister haben dann gesagt, könntest du das nicht zu Papier bringen, bevor du stirbst? Es wäre schade, wenn das alles kaputt geht. Und dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, ja, also dann mache ich diese Übersetzung. Und ich habe ihn einmal besucht und habe ihn gefragt, was er für Projekte hat. Und dann hat er gefragt, ja, wollten Sie mir vielleicht helfen? Und das war gerade zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich nicht wusste, was ich eigentlich tun soll im Werk des Herrn. Und da habe ich gesagt, ja, gerne. Dann sagt er, ja, aber ich kann Ihnen kein Geld versprechen. Aber wenn Sie es für den Herrn machen wollen, dann wunderbar. Und dann hat sich das so ergeben. Wir haben dann sehr viel gemeinsam so austauschen können. Das geht ja heute über E-Mail und so weiter, über die elektronische Post, sehr gut. Und so ist dann einige Jahre lang haben wir da gemeinsam an dieser Übersetzung gearbeitet und das immer wieder korrigiert. Und dann sind auch noch Fußnoten entstanden und Dann ist auch noch ein Parallelstellenapparat entstanden und dann ist ein langer Anhang entstanden, wo man die Übersetzung kommentiert. Und später sind dann noch die Psalmen dazugekommen. Und so ist das geschehen. Ja, ich bin also in Österreich, lange Zeit in Österreich gewesen. Ich bin recht jung zum Glauben gekommen. Und in Österreich, da gab es keine Gemeinden oder fast keine Gemeinden 1975. Und als ich dort zum Glauben kam, da war ein Schweizer Missionar da und der hat sehr eifrig evangelisiert im Salzburger Land. Und später haben wir gebetet, dass der Herr uns einen Lehrer schicken möchte, weil er war nicht so ein Lehrer. Und die Gemeinde brauchte Gründung im Wort Gottes. Und dann hat der Herr einen Amerikaner geschickt aus der Brüderbewegung aus Amerika und der hat uns sehr viel geholfen. Und wir sind sehr, sehr dankbar gewesen. Und der hat dann auch mitgeholfen, die Arbeit, es haben sich dann eine Reihe Leute weiterhin bekehrt. Und dann sind in Salzburger Land etwa 20 bis 25 Gemeinden entstanden, in den 80er Jahren und 90er Jahren. Und ich durfte dort in dieser Bewegung auch ein bisschen das miterleben. Das war für mich sehr, sehr schön. Und selber, man hat gebrannt für den Herrn. Und manchmal denkt man sich zurück, sehnt man sich zurück an diese Zeit, wo man so feurig für den Herrn unterwegs war. Es war eine sehr schöne Zeit für mich. Wir sind von Haus zu Haus gegangen und haben Schriften verteilt und ich kann mich noch gut erinnern. Ich bin da immer wieder zu den Haustüren gekommen und habe da was abgegeben und die Leute waren so ablehnend und das hat mich so bewegt. Und dann habe ich mir gedacht, was muss ich tun? Und dann habe ich ein Buch gelesen, ein Buch von einem Mann namens David Brainerd aus Amerika, ein Missionar. Und da habe ich gelesen, der hat ganz viel gebetet. Da habe ich gedacht, dann müssen wir einfach beten, damit der Herr was tut. Dann haben wir angefangen, viel zu beten. Aber es hat sich auch noch nicht so viel getan. Aber da tröpfelweise sind Menschen zum Glauben gekommen und es war schön. Es war nicht so, dass viele auf einmal zum Glauben kamen. In Österreich, da geht das nicht. Da ist kein Boden vorbereitet. Das ist alles Katholizismus. Und 95% der Menschen sind Katholiken. Ich war ja auch ein Katholik früher. Und dann haben wir evangelisiert, das heißt Zeltmissionen durchgeführt. Und ich durfte dann ein ganzes Jahr lang mit dem Missionar dort zusammenarbeiten. Es war eine sehr schöne Arbeit, sehr schöne Zeit. Und der Herr hat dann geschenkt, dass dann Menschen zum Glauben gekommen sind, junge Leute, die gebrannt haben für den Herrn. Ich kann mich noch gut erinnern an einen jungen Mann, der hieß Felix. Der kam aus der Drogenszene, also war etwa 18 Jahre alt oder vielleicht 19, ja 18, als er sich bekehrt hat. Und dann haben wir Jugendstunde gehabt am Samstagabend und dann ist er nach der Jugendstunde, wenn das fertig war, ist er mit seinen Freunden, mit ein paar Kollegen noch ins Gasthaus gegangen, ins Wirtshaus. Und dann hat er seine kleine Bibel auf den Tisch gelegt dort und dann hat er mit seinen Freunden vom Wirtshaus über die Bibel geredet. Und dann sind sie bis 2 oder 3 in der Nacht dort gesessen, bis der Wirt sie halt rausgeworfen hat. Und dann ist er nach Hause gegangen. Und da hat er gesagt, er war so voller Freude und er ist von Laternenmast zu Laternenmast gegangen mit seiner kleinen Bibel und er wollte immer wieder was nachlesen, ja, in der Bibel. Und bis er dann zu Hause war, war es dann halt schon einige Zeit später. Aber das war so ein Brennen für den Herrn, hat der Herr dort geschenkt. Und das durfte ich ein bisschen miterleben. Es sind dann etwa 20 Gemeinden entstanden oder 25 Gemeinden entstanden, aber dann keine so großen Gemeinden wie hier. In Österreich ist eine große Gemeinde, sind 30 Leute oder 35 Leute, ja, ist eine große Gemeinde. Aber der Herr hat Gnade geschenkt, ja, in dieser Zeit. Aber auch jetzt, es geht vorwärts, diese Bewegung geht weiter, es sind Geschwister aus der Brüderbewegung, die hier sehr emsig evangelisieren und die dort auch Konferenzen haben, die dort stattfinden. Ich selber bin ja dann also 1995 in die Schweiz und wir sind zum Schwiegervater und haben ihm geholfen, weil er alleine war. Und ich wusste nicht recht, was ich tun sollte. Ich habe dann noch ein Jahr studiert, Theologie studiert, an einer bibeltreuen Ausbildungsstätte in Basel, an der FETA. Und dann in diesem Fragen, Herr, was soll ich eigentlich tun in der Schweiz, was möchtest du, hat dann der Herr es geschenkt, dass ich einen Dienst, ein Bruder hat mich gefragt, ob ich mal mitkommen will nach Rumänien, um den Geschwistern dort das Wort Gottes zu lehren. Und da sagte ich, ja, gerne. Und am gleichen Tag habe ich den Herbert Janssen, den Professor Janssen, besucht damals und habe ihn gefragt, was seine Projekte sind. Und da hat an einem Tag entstand dann einerseits die Arbeit in Rumänien und andererseits die Arbeit mit dem Herbert Janssen zusammen. Und so hat der Herr das geführt und wir sind sehr froh. Über die Jahre haben sich dann einfach Dienste in Ukraine und Moldawien ergeben und auch in Rumänien weiterhin und auch in Deutschland hat der Herr Türen aufgetan und ich habe einfach gesagt, gut Herr, ich stehe zur Verfügung, wenn Geschwister gerne was lernen möchten und ich was weitergeben kann und darf, dann möchte ich einfach da sein und zur Verfügung stehen und das mache ich jetzt eigentlich bis heute. So, also das zu meiner Person. Aber jetzt gehen wir zum Wort Gottes und der zweite Petrusbrief, ich habe den zweiten Petrusbrief hier, das ist nicht viel. Der ist ganz kurz. Man braucht 10 Minuten zum Lesen, habe ich gerade einem Bruder gesagt. 10 Minuten und wenn man schnell liest, 5 Minuten. Also in einer Stunde kann man den Petrusbrief 12 Mal durchlesen. Das könnt ihr mal probieren in dieser Woche. In einer Stunde 12 Mal durch den zweiten Petrusbrief. Ihr werdet sehen, beim ersten Mal ist es langsamer und beim 10. Mal ist es da, oder beim 12. Mal liest man dann noch schneller. Es geht nicht darum, dass man schnell liest, sondern was man liest und dass man darüber nachdenkt. Aber bevor man liest, muss man ja zuerst einmal sich einen Überblick beschaffen, oder? Dass man, worum geht's da? Mir ging es so, ein Bruder hat mir mal gesagt, als ich so ein ganz junger Christ war, hat er mir gesagt, ich habe ihn gefragt, wie machen wir das mit dem Bibelstudium? Dann sagt er, ja, zuerst musst du dir einen Überblick verschaffen. Sage ich, ja, wie mache ich das? Ja, da liest du ein paar Mal die Bibel durch, dann bekommst du einen Überblick. Aha, sagte ich, mit offenem Mund. Ein paar Mal die Bibel durchlesen. Ja, und dann fängst du an, schon langsam, wenn du den Überblick hast, dann fängst du an, die einzelnen Bücher mehrmals durchzulesen und dann machst du dir Gedanken und dann schreibst du die Dinge auf und wenn du was nicht verstehst, dann liest du einfach weiter oder du liest es noch einmal und dann liest du noch einmal und dann liest du alles andere wieder und dann kommst du wieder zurück zu der Stelle, die du nicht verstanden hast. Aha. Ja, und dann habe ich gemerkt, aha, ich muss die Bibel lesen. Ich habe die Bibel nie gelesen gehabt als Katholik. Und damals, als ich den Bruder gefragt habe, habe ich schon vielleicht einmal ein halbes Mal oder einmal durch die Bibel gelesen, aber dann merkte ich, das ist zu wenig. Ich muss lesen. Und es ist wirklich so. Wir müssen die Bibel lesen. Wir müssen wieder auf die Bibel entdecken. Und die entdecken wir nur, wenn wir sie mehrmals lesen. Und wenn wir jetzt den Petrusbrief lesen, den zweiten Petrusbrief, das ist ein wunderbares, der ist wunderbar kurz und da können wir jetzt richtig reintauchen, in den zweiten Petrusbrief und der Herr, wir beten und ich bitte auch euch, dass ihr betet in dieser Woche, dass der Herr uns hilft, was ist die Botschaft dieses Briefes und dass der Herr uns hilft, was ist denn hier der Gedankengang? Und der Herr hilft uns weiter. Ja, wir wollen also jetzt zuerst wenn man so einen Brief anschaut, ist es ganz gut, wenn man sich überlegt, wie beginnt der Brief und wie endet der Brief. Denn wenn man in ein Haus hineingeht, da braucht man einen Schlüssel. Und dann fragt man sich, wo steckt der Schlüssel? Nun, der Schlüssel steckt vorne an der Tür. Und wenn das Haus eine Hintertür hat, dann steckt vielleicht auch noch ein Schlüssel an der Hintertür. Und wenn wir jetzt den Petrusbrief lesen, suchen wir einen Schlüssel vorne und suchen wir einen Schlüssel hinten. Denn normalerweise ist es so, dass am Anfang eine Richtung schon vorgegeben wird. Und am Schluss wird noch etwas zusammengefasst. Und wie ist das im Petrusbrief? Lesen wir die Verse 1 und 2. Die haben wir schon, einen Vers habe ich schon vorgelesen, aber ich lese noch einmal. Vers 1, Simeon Petrus, leibeigener Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, welche in der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus, mit uns einen gleich kostbaren Glauben zugeteilt bekamen. Gnade werde euch vermehrt und Friede in Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Und jetzt lesen wir den Schluss. Der wurde auch schon gelesen. Kapitel 3, Vers 18. Wachset aber beständig in Gnade und Kenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Ihm gebührt die Herrlichkeit, jetzt und bis in den Tag der Ewigkeit. Also vorne steht etwas, sagen wir vielleicht, nur das steht doch überall vorne, Gnade und Frieden. Moment mal, ganz genau steht es hier anders. Paulus schreibt immer Gnade und Frieden. Hier steht ein Wort, das sonst nicht steht. Das ist dann interessant. Welches Wort steht sonst nicht? Gnade und Friede werden euch verwehrt. Oder vielleicht steht bei Ihnen reichlich zuteil oder so ähnlich. Ne? Gnade werden euch strömend zuteil oder vermehrt. Im Griechischen steht hier das Wort, ein Wort, das man für das Wachstum verwendet oder wenn etwas sich vermehren soll. Also Gnade und Friede soll mehr werden. Das ist das Besondere am Petrusbrief. In der Einleitung wird uns schon etwas gesagt, es geht darum, dass wir Fortschritte machen, dass und dann steht in Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Das steht sonst auch nicht. Also die Gnade und der Friede, die sollen wachsen, sollen zunehmen in Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Also das Mittel, wodurch die Gnade zunehmen soll, ist die Erkenntnis Jesu Christi. Und am Schluss lesen wir auch so ähnlich. Erkenntnis Gottes und Jesu Christi. Und am Schluss lesen wir in Vers 18, wachset in der Gnade. Also es geht wieder um Wachsen. Wir haben den gleichen Gedanken von der Einleitung und vom Schluss. In der Einleitung und im Schluss. Wachset in der Gnade. Und Kenntnis, Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Es geht also um Wachstum, Fortschritt. Es soll mehr und mehr sein bei uns. Es soll irgendwas mehr und mehr sein. Es soll so, dass wir heute mehr Gnade und mehr Kraft und mehr Hilfe von Gott haben und auch irgendwie sichtbar wird als gestern. Es soll einen gewissen Fortschritt geben. Es soll ein Wachstum geben in der Gnade, durch die Gnade von Jesus Christus. Und wir sollen den Herrn Jesus Christus immer mehr kennenlernen. Der Erkenntnis Gottes, wir sollen Gott mehr kennenlernen. Wir sollen Jesus Christus mehr kennenlernen. Und dann haben wir noch etwas. Da gibt es auch wieder etwas, was vorne steht und wieder etwas, was hinten steht. Ein bisschen weiter unten in Vers 5. Lesen wir, gerade deshalb aber auch, nachdem ihr allen Fleiß aufgebracht habt, reicht in eurem Glauben die Tugend da und so weiter und so weiter. Da ist die Rede von Fleiß, nachdem ihr allen Fleiß aufgebracht habt. Oder vielleicht steht bei uns in der Übersetzung, bringet allen Fleiß auf oder seid fleißig und reichet da in eurem Glauben. Es geht also darum, dass wir fleißig sind. Und dann, gerade noch weiter unten, kommt dieses Wort noch einmal vor in Vers 10. Steht noch einmal, dass wir fleißig sein sollen. Vers 10, darum, Brüder,
befleißigt euch umso mehr, euren Ruf und eure Erwählung festzumachen. Soll fleißig etwas festmachen. Festmachen. Es geht darum, dass wir festmachen. Und am Ende des Briefes lesen wir wieder vom Fleißig und wieder vom Festwerden. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 14. Darum, Geliebte, da ihr dieses erwartet, befleißigt euch, fleckenlos und untadelt von ihm gefunden zu werden in Frieden. Wir sollen fleißig sein, lesen wir wieder. Wir sollen fleißig sein. Untadelig, fleckenlos von dem Herrn Jesus vorgefunden zu werden. Und dann in Kapitel 3, Vers 17 steht wieder das Wort fest. Dort heißt es, 3, Vers 17, ihr also Geliebte, da ihr im Voraus Kenntnis besitzt, hütet euch, damit ihr nicht durch den Irrtum der Gesetzlosen zusammen mit ihnen weggeführt werdet und aus der eigenen Festigkeit fallen. Jetzt haben wir also einerseits gelesen von Wachstum, wir sollen Fortschritte machen, andererseits von Festigkeit, wir sollen fest werden. Vorne und hinten. Im Brief steht das. Das Ganze, was Petrus sagt in dem Brief, ist also eingeklammert in diese Worte. Seid fleißig, damit ihr fest werdet und schaut dazu, dass ihr zunehmt, dass ihr Fortschritte macht. Und ich bete dafür und ich wünsche es, dass die Gnade immer reichlicher zuteil werde. Und wachset darin, wachset in der Gnade. Es geht um Wachstum und Festigung und jetzt dazwischen, was liegt dazwischen? Dazwischen liegt Kapitel 2. Zwischen Kapitel 1 und 3 liegt Kapitel 2. Und das Kapitel 2 ist das Zentrum des Briefes. Kapitel 2, das ist das Kapitel, das wir nicht gerne lesen, oder? Oh, da ist so viel die Rede von Verderben und bösen Leuten und Gericht. Aber das ist das Zentrum des Briefes. Denn was der Apostel diesen Geschwistern mitzuteilen hat, ist, es gibt Gefahren. Es gibt Gefahren. Und gerade weil es Gefahren gibt, müssen sie fest werden. Angesichts von Gefahren, die uns zum Fallen bringen könnten, müssen wir schauen, dass wir fest sind. Petrus will, dass sich die Christen also die Frage stellen, sind wir solche, die Fortschritte machen und fest werden, oder stolpern wir und fallen? Er redet dann von blind und von kurzsichtig und so weiter. Und wenn man blind ist, dann stolpert man leicht, oder? Kapitel 1 spricht er vom Stolpern. Kapitel 1, Vers 11, wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr gar nicht straucheln und zu Fall kommen. Im Griechischen ein Wort, straucheln, also stolpern und hinfallen. Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr sicher nicht straucheln und zu Fall kommen. Und in Kapitel 3, Vers 17, haben wir gelesen, hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Gesetzlosen zusammen mit ihnen weggeführt werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Zweimal lesen wir von Fall. Das ist eine Gefahr. Und die Gefahr wird dann ganz konkret genannt. Petrus hat also das Anliegen, dass die Christen wachsen, dass sie Christen sind. Das entspricht genau dem Anliegen des Apostels Petrus. So wie wir in Kirchen bei der Not hatten, den Herr Jesus hat Petrus gerufen und er nannte ihn in Petrus. Du heißt Simon und du sollst Petrus heißen.
Aus dem Simon wurde ein Petrus, ein Felsenmann. Das Petrus heißt Fels oder großer Stein. Ja. Petros, ein Felsblock eigentlich. Ja. Und dieser Petrus, dieser Felsenmann, soll einer werden, der seine Brüder festigt, dass sie am Felsen feststehen. Am Felsen Jesus Christus feststehen. Was hat der Herr Jesus gesagt zum Petrus? Dass der Petrus gesagt hat, Herr, wenn sie alle weggehen von dir, wenn sie dich alle verlassen, ich nicht. Der Herr sagt zu Petrus, Heute Nacht wird der Hahn nicht krähen und du wirst mich dreimal verleugnet haben. Wenn du aber umgekehrt bist, was sagt er dann? Wisst ihr, wie es weitergeht? Wenn du aber dermaleinst dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Und da steht im Griechischen das Wort festige deine Brüder. Sterixon heißt festige. Der Petrus soll den Dienst haben, die anderen zu festigen. Und das will er auch für uns. Der Brief ist ja auch an uns geschrieben, indirekt, weil er ist ein Brief, ein Apostelbrief, der an eine bestimmte Gemeinde dort gerichtet ist. Aber Petrus wusste und Gott wusste, deshalb haben wir ihn überliefert bekommen. Festige deine Brüder. Das soll dieser Felsenmann machen. Fest verankert sollen wir werden in dem Herrn Jesus und in seinem Wort. Im ersten Petrusbrief sagt er das auch, Kapitel 5, Vers 9. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widerstehet, was heißt es dann? Fest im Glauben. Fest im Glauben. Gut, und das Zweite, Jesus hat zu Petrus dann gesagt, weide meine Lämmer. Liebst du mich, Petrus? Liebst du mich mehr, als die anderen mich lieben? Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, hüte meine Schafe. Das heißt, der Petrus hat die Aufgabe, den Gläubigen Nahrung zu vermitteln, sodass sie wachsen können. Und genau das tut er hier. Er möchte, dass sie wachsen in der Gnade, wachsen, Fortschritte machen. Der Hirte schreibt hier einen Hirtenbrief und er sagt, hütet euch. Der Hirte soll ja die Schafe behüten, aber die Schafe sollen sich jetzt, nachdem der Hirte ihnen gesagt hat, da ist die Gefahr und da ist die Gefahr, jetzt müsst ihr euch hüten. Hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Gesetzlosen mit fortgerissen oder weggerissen werdet und aus eurer Festigkeit fallet. Wer nicht fest ist, kann nicht wachsen und kann sich nicht hüten. Also, wie können wir fest werden, wie können wir wachsen angesichts von Gefahren und angesichts der Nähe des Herrn Jesus Christus, der wiederkommen wird? Wie können wir das tun? Nun, das sagt er auch. Ganz am Anfang, ich habe schon darauf aufmerksam gemacht, in Kapitel 1, Vers 2, Gnade werde euch vermehrt und Friede in Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Und auch am Schluss des Briefes, wachset in der Erkenntnis Jesu Christi, unseres Herrn. Darum geht es, das wird der Apostel Petrus hier dann aufzeigen, dass man durch die Erkenntnis Jesu Christi wachsen wird und durch die Erkenntnis Gottes Fortschritte machen wird im Glauben. Und dann auch in Kapitel 1, Vers 8 steht das auch noch einmal. Kapitel 1, Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und im reichen Maße da sind, stellen sie euch nicht als Untätige hin, noch als Unfruchtbare hin zur Erkenntnis Jesu Christi, unseres Herrn. Also, wenn diese Dinge vorhanden sind, und er erzählt da einige Dinge auf in Kapitel 1, Vers 5 bis 7, wenn diese Dinge vorhanden sind und reich sind und wachsen und zunehmen, ja, dann stellen sie euch nicht als Untätige hin, sondern sie führen euch hin zur Erkenntnis Jesu Christi. Wenn wir diese Dinge in unserem Leben, wenn wir in unserem Leben gewisse Dinge hervorbringen lassen. Vers 9, denn der, bei dem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, denn er verschließt die Augen. Er ist in manchen Übersetzungen heißt es, er ist kurzsichtig. Kapitel 1, Vers 9, er verschließt die Augen, heißt das griechische Wort eigentlich. Und er brachte nämlich in Vergessenheit die Reinigung von seinen alten, von seinen vorigen Sünden. Ja, wer blind ist, der ist in Gefahr zu stolpern, zu fallen. Deshalb, Brüder, befleißigt euch umso mehr, euren Ruf und eure Erwählung festzumachen, denn im Tun dieser Dinge werdet ihr keinesfalls straucheln und zu Fall kommen. Also, was ist der Zweck dieses Schreibens? Christen sollen Fortschritte machen, sie sollen wachsen, sie sollen fest werden. Und Petrus sagt in Kapitel 1, Vers 12, darum werde ich es nicht unterlassen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und gefestigt worden seid in der Wahrheit, die gegenwärtig geworden ist. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnern ganz wach zu rufen. Im Griechischen steht hier ein starkes Wort. Nicht nur, ich möchte euch wach rufen, ich möchte hellwach rufen. Ganz wach. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnern ganz wach zu rufen. Dann noch einmal, Kapitel 3, Vers 1. Bereits im zweiten Brief schreibe ich euch, Geliebte, mit Ihnen, mit diesen beiden Briefen, mit Ihnen rufe ich euer lautes Denken durch Erinnern ganz wach. Ganz wach. Auch wieder und wieder das gleiche Wort. Ich rufe euch hellwach. Damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten zuvor gesagten Worte. Gott ist das Herr. Das Gebot ist das Herr über dies. Also, zweimal werden wir hier erfahren, wie hier, dass es darum geht, wach zu machen. Wie ist es? Wir schlafen. Schlägt. Ich schlafe und ich denke, wach. Und merke nicht, dass ich schlafe. Geistlich geht es um. Kann sein, dass wir, dass ich in einem Gewissen bin, dass ich eingeschlafen bin. Merke nicht, dass ich schlafe. Was macht Gott? Er ruft mich hellwach, er rüttelt mich los. Werde wach. Stärke das Übrige, das Begriff ist. Ganz einzuschlafen. Das Schlafen ist gefährlich. Ja, gut. Ich sage, das Schlafen ist gesund. Für mich ist Schlafen gesund. Aber wenn du nicht mehr aufwachst, ist es gefährlich. Vater ist eingeschlafen. Dann haben sie noch Medikamente gegeben. Sie haben ihn ins Koma gegeben. Dann sind sie nicht mehr aufgewacht. Schlafen ist gefährlich. Schlafen ist eine Vorstufe vom Tod. Normalerweise wachen wir wieder auf. Aber irgendwann wachen wir nicht mehr. Und der Apostel weiß, das ist eine Gefahr für die Christen zu schlafen. Woher weiß er das? Wer war vorbereitet? Bei der größten Schlacht der Weltgeschichte, die dann begann, also in dieser Nacht. Es gab keine Zeit mehr zu beten, das war die letzte Zeit zu beten. Dann gab es nur noch Kampf. Da kamen die Soldaten. Jesus war vorbereitet. Petrus war nicht vorbereitet. Die anderen auch. Dann, als er still sein hätte sollen, hat er reingeschlagen und also kämpfen hätte sollen für den Herrn und sein Zeugnis ablegen sollen für den Herrn, hat er nichts gesagt. Ich kenne ihn nicht. Er hat gerade das Verkehrte gemacht. Der Herr Jesus, er hat uns dran schreiben sollen, da hat er nichts gesagt. Genau, er muss nicht schreiben. Genau. Er hat gewacht. Gott gibt uns mal unsere Zeit zu beten. Und wenn wir diese Zeit schlafen, dann beschäftigt sich.
seht sie nichts. Dann kommt sie zu mir. Was ist da? Mach, dann handelt ihr gerade verkehrt. Ich weiß, wie sie so sind. Ist genau, als solltest du mir fehlen. Aber nein, ich mach doch schnell, noch schnell das an. Und dann? Kennt er das. Das ist ja eine ganz, ganz praktische, wichtige Botschaft, also für jeden zweiten Petrusbrief, die wir hier vor uns haben. Das ist also der Zweck des Schreibens, dass sie bei etwas so machtgebend werden, diese Fortschritte machen. Und das ist eines unserer großen Gefahren. Und dieser Apostel, der eigentlich selber gestraucht ist und gefallen ist, der ruft hier die Gläubigen auf, dass sie nicht strauchen und nicht fallen. Das ist selber. Hütet euch das nicht. Im ersten Petrusbrief, wir haben ja zwei Briefe. Und im ersten Petrusbrief, da war die Gefahr, dass sie unter dem Druck der Leiden nachgeben und irgendwie aufgeben, loslassen. Untreu werden, vielleicht das Ziel verfehlen können und so. Das ist so in Leidens- und Verfolgungszeiten, das ist schon eine Erste. Der zweite Petrus, der weiß nicht die Gefahr, nicht das Leiden, die Verfolgung, das ist nicht Gefahr. Wenn wir den Brief lesen, werden wir merken, im zweiten Petrus ist die Gefahr, das fleischliche Wesen. Wenn ihr mal schaut, mal nach, im zweiten Kapitel, schaut mal nach, wie viele fleischliche Dinge da erwähnt werden. Da ist die Rede von Befleckung und von Lust und von fleischlichen Lästern und der Welt und von Verlockungen, Sünden und Lust und Essen und so weiter. Fleischliche Dinge, das heißt Dinge, die ihr das Dienstding kennt, das Diesseits binden. Essen ist ja nicht schlecht. Dass ich Freude habe, am Essen ist auch gut. Aber diese Sachen können auch wegfangen, nicht nur das Essen. Es gibt auch andere Lust. Lust nach einer Ehebrecherin. Steht dort im 2. Petrus, Kapitel 2. Es geht um fleischliche Lüste. Und die können nicht nur, wenn es diesseits, das Materielle, das Irdische, wichtig wird, wenn ich darauf ausgerichtet bin, dann gibt es große Gefahren. Und das macht den 2. Petrus nicht so aktuell, weil diese Welt in der das fleischliche, materielle, politische immer nicht gut. Wir werden so leicht abgelenkt. Und wir schlafen. Wir vergessen das Leben. Wir haben keine Zeit. Wir sind abgelenkt. Der Computer auch, der legt einen ab. Ich habe einen vor mir. Aber das ist auch gefährlich. Ich muss das wissen. Ich kann mich ablenken von dem Wort selber. Passen wir also auf. Noch etwas. Das gehört alles noch zur Einleitung, aber ich muss das sagen, weil wir brauchen diesen Überblick zu uns. Dann können wir einsteigen. Mehrmals im Petrusbrief lesen wir von dem Weg. Sehr interessant. Das ist mir gestern erst aufgefallen. Ich lese mal Weg. Hier steht immer wieder von dem Weg. Wir sind unterwegs. Und im ersten Petrus auch, der spricht zu den Christen, die sind Fremdlinge, Pilger, die sind unterwegs. Zwischen. Oder wie soll ich sagen, wir leben in zwei Welten. Sie sind unterwegs von einer Welt in die andere Welt. Der Christ ist ein Mensch, der ist unterwegs zwischen zwei Welten. In der einen Welt lebt er noch, aber nicht mehr ganz, oder? Denn wir sind nicht mehr so zu Hause in dieser Welt. Petrus sagt, ihr seid entflohen den Befleckungen dieser Welt. Er ist ganz am Anfang des zweiten Petrus gesagt, entflohen aus dem entflohen von dem Befleck, von den Verderben, das in der Welt ist. Und Kapitel 2 redet davon, Befleckungen der Welt, in der Zeit der entflohen. Und wir sind also, einerseits sind wir noch in der Welt, aber wir sind nicht mehr ganz zu Hause da. Wir merken das, dass wir nicht mehr zu Hause sind. Und auf der anderen Seite, die andere Welt, die kommt jetzt, ein neuer Himmel oder eine neue Erde, sagt in Kapitel 3, die erste Welt wird vergeben. Die kommt jetzt, wir sind noch nicht ganz dort. Und doch sind wir in Christus schon mit Sitzen in den Busen, in Christus besitzen. Das heißt, wir sind unterwegs zwischen zwei Welten. Und da ist jetzt ein Weg. Und dieser Weg, ich zeige euch gleich die Verse, und das steht im 2. Petrusbrief von dem Weg. Weg wird gefahren, weil sie nicht sprach, weil ich noch nicht zu Hause bin, weil ich nicht mehr in der Welt hier zu Hause bin. Weil sie nicht sprach, noch lesen wir die Verse, zeigen wir euch das Kapitel. Vielleicht wissen Sie das selber. In Kapitel 2, Vers 2. Viele werden ihnen in ihren verderbenbringenden Wegen nachfolgen. Das ist die geistige Rede von falschen Lehrern. Die wollen, dass die Menschen ihre Wege gehen. Oder viele werden ihnen in ihren verderbenbringenden Wegen nachfolgen. Während wegen der Weg der Wahrheit gelästert werden. Hier haben wir zwei Wege. Der Weg derer, die zu lernen, die bei den falschen Lehrern führen, die anderen Dinge zu lernen. Der andere ist der Weg der Wahrheit. Du betest schlecht gewählt. Weg der Wahrheit. Oder in Kapitel 2, Vers 50. Nachdem sie den geraden Weg verlassen haben, wurden sie irregeführt. Sie folgen nach dem Wege des Herzens. Menschen, die haben den geraden Weg verlassen. Sie waren also auf dem geraden Weg, haben ihn verlassen und wurden irregeführt. Falsche Richtung. Und sie folgen dem Weg in Williams. Williams war auch mal unterwegs. Ja, sie doch mal gewohnt hat, so zu Israelin, vielleicht nicht zu dem König von Moab, der sollte die Israelin verfolgen. Er war unterwegs mit dem Wesen. Sagen, das ist ein falscher Weg. Du bist einen falschen Weg unterwegs. Es war ein Weg, der gegen das Volk Gottes gerichtet war. Er sollte das Volk Gottes verfolgen. Und Gott sagt, nein, tu das nicht. Aber er ging dann, der Engel musste den Esel spucken. Also ein falscher Weg. Und dann, Kapitel 2, Vers 21, es wäre besser für sie, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit nicht gekannt. Es wäre besser, sie wären nie auf diesen Weg gekommen, diese Leute, die sich hier verführen lassen haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt hatten, umgewandt zu haben von dem heiligen Gebot, das ihnen übergeben war. Die haben sich umgewandt. Die haben eine Bekehrung nach hinten vollzogen. Also sie haben den Weg der Gerechtigkeit zuerst erkannt und dann haben sie sich umgewandt. Und also wir lesen ja so mehrmals davon, dass wir unterwegs sind und dass wir Acht geben sollen auf den Weg. Christen sind unterwegs zwischen zwei Welten. Und da sind Gefahren bei diesen Welten. Das ist was ist die Hauptlektion? Was ist jetzt Petrus sagt? Also wir haben schon jetzt erkannt, ja, wir sind unterwegs und es gibt Gefahren, aber was will er denn vermitteln? Ja, dazwischen, zwischen diesen Dingen, die wir jetzt gelesen haben, da steht noch etwas. Und Kapitel 1 am Ende, Kapitel 1 in der zweiten Hälfte, ist die Rede von diesem Ereignis auf dem Berg. Das ist der einzige Brief, Petrus, Paulus und Jakobus, die drei waren dort auf dem Berg. Keiner schreibt davon, nur Petrus und das nur ein einziges Mal. Das war der Brief. Ein Brief. Dort hat sich Jesus Christus gesehen, so wie er sein wird, wenn er kommt. Dort hat Gott vor ihnen eingegriffen in die Welt, auf übernatürliche Weise, und Jesus wurde vor ihnen auch vor ihren Augen verwandelt, da erschienen noch Mose und Elia. Also wenn jemand das von uns erlebt, das wird das Thema sein, wovon er reden wird. Das ist das Höhepunkt seines Lebens. Er hat eine Schau bekommen von dem Königreich Gottes. Das haben sie. Der Herr hat ihnen etwas gezeigt, dem Königreich Gottes. Er sagt, sie werden rein nicht sterben, sie das Reich Gottes gesehen haben. Drei von den Aposteln werden nicht sterben. So hat er gesagt, einige unter euch werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen
haben. Und eine Woche später geht er mit ihnen auf den Berg und sie sehen das Reich Gottes. In Form des Königs, des Königs dieses Reiches, der vor ihnen verherrlicht wird. Also, der einzige Brief, wo Petrus das erwähnt, dieses gewaltige Erlebnis dort am Berge der Verklärung, warum erwähnt er das? Und warum gerade in diesem Brief? Wir merken, das ist ihm sehr wichtig, offensichtlich ist ihm das wichtig. Da war Jesus in Kontakt mit der anderen Welt, oder? Mit Mose, hat mit ihnen geredet. Über den Exodus steht im Lukas-Evangelium. Sie sprachen über den Exodus. Was ist der Exodus? Der Exodus ist der Auszug. Wann hat Jesus einen Exodus erlebt? Die Israeliten haben einen Exodus erlebt, einen Auszug aus Ägypten, oder? Ins verheißene Land. Aber der Herr Jesus hat einen Exodus erlebt in Jerusalem. Nachdem er auferstanden ist, ist er aus dieser Welt wieder ausgezogen in die himmlische Heimat. Und da redeten der Mose und der Elia über den Exodus Jesu, über den Auszug Jesu in die andere Welt zurück. Und Petrus schreibt davon. Petrus erinnert die Christen, dass sie in zwei Welten leben. Die eine ist sichtbar und die andere ist unsichtbar. Und dort am Berg haben wir gesehen, ein Stück von der anderen Welt, da haben wir gesehen, Jesus steht in Kontakt mit der anderen Welt. Und wir sollen das auch, während wir in der einen Welt noch leben, sollen wir in Kontakt stehen mit der anderen Welt. Ständig in Kontakt bleiben mit dieser anderen Welt. Gott wird eines Tages eingreifen und diese andere Welt wird hereinkommen in die eine Welt. Die unsichtbare Welt wird hereinkommen. Es wird eine Intervention geben, sagt man mit einem Fremdwort. Einen Einbruch der anderen Welt in diese Welt, wenn der Herr wiederkommen wird. Gott wird auf den Plan treten in der Wiederkunft Jesu Christi. Und in Kapitel 2 wird dann der Petrus davon reden, dass Gott schon in der Geschichte schon mehrmals eingetreten ist, auf übernatürliche Weise. Hat er eingegriffen. Bei den Engeln damals, als die Engel sündigten, hat er eingegriffen, hat sie eingesperrt in die Finsternis. Und bei Noah, als die Welt sündigte und in Sünde lebte, was hat er gemacht? Er hat eingegriffen, hat eine große Flut geschickt über die ganze Welt. Und bei Sodom und Gomorra, was hat er gemacht, als die Menschen so sündig waren? Er hat eingegriffen. Mit Feuer. Einmal mit Wasser und einmal mit Feuer. Und er sagt, schau, ich habe drei Beweise, dass Gott in diese Welt in der Vergangenheit eingegriffen hat mit Gericht. Und wenn er es in der Vergangenheit getan hat, dann wird er es in der Zukunft auch tun. Und Petrus sagt, und ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, ich bin Augenzeuge der Herrlichkeit seiner Majestät gewesen. Ich bin Augenzeuge seiner Größe gewesen. Als er von der erhabenen Majestät Ehre und Herrlichkeit empfing und als eine Stimme vom Himmel erging an Jesus Christus, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Die Hauptlektion in Kapitel 1 und 2 und 3 ist, dass Gott eines Tages eingreifen wird in diese Welt. Willst du Fortschritte machen? Willst du wachsen? Willst du fest werden? Petrus motiviert uns. Er sagt, dass jede wahre Fortschritte in dieser Welt hier wird Folgen haben in der Welt dort. Wenn du hier Fortschritte machst, dann hat das gute Folgen in der anderen Welt. Denk an die andere Welt. Und weil das so ist, werden wir also aufgerufen, fleißig zu sein, all unseren Fleiß aufzuwenden, all unsere Quellen, unsere Ressourcen, unsere Quellen auszunützen. Und wir haben große Quellen. Wir haben große Ressourcen. Wir haben große Vorräte. Wir werden also hier aufgerufen, unsere Vorräte zu nützen und Fortschritte zu machen. Ganz am Anfang des Briefes zeigt er uns, welche Vorräte wir haben. Ganz am Anfang, und mit dem möchte ich dann gerade schließen. Also Kapitel 1, Vers 3, das lesen wir jetzt noch gemeinsam. Da heißt es, ich lese Vers 2 und dann Vers 3 und 4. Gnade werde euch vermehrt und Friede In Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Steht bei euch hier ein Komma oder ein Punkt? Wer hat ein Komma?
Ausrufezeichen.
Ausrufezeichen. Im Griechischen geht der Satz weiter. Wisst ihr, die Übersetzer, die denken sich, wir können das nicht den Leuten nicht zumuten, so lange Sätze, wie der Petrus schreibt. Wir machen die Sätze kürzer, wir setzen hier einen Punkt und fangen den Satz weiter einfach nochmal an. Das ist okay. Sie meinen es gut, die Übersetzer, aber wenn man hier einen Punkt macht, dann vergisst man, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen den Vers 2 und Vers 3. Wenn wir aber ein Komma haben, dann merken wir, das ist ein Satz, das gehört zusammen. Das heißt, ich lese jetzt mal den Satz mit Komma. Ja? Also, Gnade werde euch vermehrt und Friede werde euch vermehrt in Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn, dementsprechend wie seine göttliche Kraft uns alle Dinge zum Leben und zur rechten Ehrfurcht gegeben hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns rief. Wie wird Gnade und Friede vermehrt in Erkenntnis Gottes? Wie wachsen wir? Entsprechend was sollen wir wachsen? Entsprechend unserer Vorräte, entsprechend unserer Ressourcen. Sagt man das hier auch in diesem Stück Deutschland? Ressourcen? Die Franzosen sagen auch so, oder? Les ressources. Also das sind die, was sind das? Quellen oder Vorräte, oder? Vorräte. Also, er sagt, schau, ihr habt ganz große Vorräte. Und die Vorräte, die ihr habt, die müsst ihr nutzen. Wie können wir in Gnade wachsen, in Gnade und in Frieden? Wie kann das zunehmen in unserem Leben? Wenn wir die Vorräte auspacken, der sagt, dementsprechend wie seine göttliche Kraft uns alle Dinge zum Leben gegeben hat. Er sagt, weil ihr so viel bekommen habt, deshalb verwendet das. Ihr werdet dann an Gnade und an Friede zunehmen, wenn ihr in der Erkenntnis Jesu Christi, wenn ihr Jesus Christus mehr kennenlernt. Ihr werdet dann an Gnade und Friede zunehmen, wenn ihr Jesus Christus mehr kennenlernt. Warum werdet ihr dann an Gnade und Friede mehr zunehmen? Weil ihr dann erkennt, welche reichen Schätze ihr habt, wie reich ihr seid, weil seine Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit gegeben hat. Alles, was wir brauchen zum Leben und zur Gottseligkeit. Dieses Wort Gottseligkeit steht, glaube ich, in der Schlachter und in der Elberfelder. Stimmt das? Gottseligkeit. Habt ihr Gottseligkeit hier? Gottseligkeit, Schlachter. Das Wort, ich habe das immer gelesen und dachte, was heißt das, Gottseligkeit? Als ich dann später merkte, das ist ja ein griechisches Wort, das ist ganz schön schwierig zu übersetzen. Als ich dann merkte, auch mit dem Professor haben wir das besprochen, das Wort heißt eigentlich Eusebia, das ist, also im Griechischen heißt es Eusebia, Eusebius, kennt ihr, Eusebius ist ein Name. Und Eusebia ist eine Furcht. Gottesfurcht, oder? Sebe heißt gut und Sebeja ist die Furcht, die Ehrfurcht. Ja? Eine gute Ehrfurcht, nicht eine schlechte Ehrfurcht, es gibt ja auch schlechte Ehrfurcht. Er meint hier die gute Ehrfurcht. Ja? Also, alles, was wir brauchen für ein Leben in guter Ehrfurcht, haben wir bekommen. Alles, was wir zum Leben brauchen und zur guten Ehrfurcht, haben wir bekommen durch die Erkenntnis Jesu Christi, durch die Erkenntnis Gottes. Wenn wir Gott erkannt haben, kennengelernt haben, dann haben wir die Ressourcen bekommen, die Vorräte bekommen für ein Leben, so wie es ihm gefällt. Das heißt, wir haben alles. Jetzt ist aber wichtig, dass wir das auch hervorholen, oder? Nicht im Kleiderschrank hängen lassen, die schönen Kleider, sondern aufmachen und anziehen und ausführen. Zum Beispiel Demut und Sanftmut und Erkenntnis und Liebe und Bruderliebe und Selbstbeherrschung und so weiter. Anziehen diese schönen Dinge. Ja? Ausführen, damit die Leute sehen, die Sanftmut von dem Herrn Jesus Christus und seine Tugend und seine Bruderliebe und seine Liebe und seine Ehrfurcht. Das ist das, was der Petrus meint. Aber wir müssen schließen. Ihr merkt, wir haben schon überzogen. Aber ich wollte eigentlich noch sagen, wenn jemand Fragen hat, dann sollte er sie stellen. Aber das sage ich jetzt nicht mehr, weil wir keine Zeit mehr haben. Aber morgen, wenn jemand Fragen hat, man kann es auch auf einem Zettel notieren, dann können wir vielleicht darauf eingehen. Oder man kann auch die Fragen direkt stellen. Jetzt wollen wir, denke ich, hier schließen. Sollen wir beten? Gebetsgemeinschaft oder wie macht ihr es? Ja, machen wir Gebetsgemeinschaft.